Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage Sanierung von WIREG-Verstößen. Und dazu freut es mich wieder, Dr. Alexander Lehner begrüßen zu dürfen. Er macht bei uns im Hause nicht nur die Compliance-Seite WIREG-seitig, sondern er ist auch maßgeblich in der Verteidigung von Finanzstrafverfahren bei WIREG-Verstößen beteiligt. Alex, wir haben ja schon eine Folge zum WIREG an sich gemacht. Heute die Frage, wenn etwas schief geht, wie können wir dem Klienten helfen? Wie können wir ihn letztlich schützen vor Strafen? Aus deiner Sicht vielleicht die erste Frage. Wo sind denn da die Aufdeckungsrisiken im Bereich von Meldepflichtverstößen?
Hallo Johannes, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Du sprichst da ganz ein wichtiges Thema an. Man stellt sich immer die Frage, wie werden diese Pflichtverletzungen in der Praxis aufgedeckt? Und da gibt es durchaus verschiedene Ansätze. Relativ einfach, sage ich mal, ist es so, wir wissen, wir haben ein wirtschaftliches Eigentümerregister und wir haben diverse andere öffentliche Register. Wir haben ein Firmenbuch, wir haben ein Ergänzungsregister für sonstige Betroffene, also unterschiedlichste Register. Und da wird einfach von der Registerbehörde sehr oft ein Abgleich vorgenommen. Mhm. Das heißt, man sieht, okay, was ist im Firmenbuch hinterlegt, wie schaut die Struktur aus, ist es auch tatsächlich so im wirtschaftlichen Eigentümerregister abgebildet? Und wenn nicht, wird es im Regelfall schon mal die ersten Nachfragen geben. Das heißt, da kann dann die Registerbehörde an die jeweilige juristische Person, an die jeweilige Gesellschaft herantreten und kann ergänzende Unterlagen fordern, dass sie halt irgendwie nachprüfen kann, warum gibt es diese Diskrepanzen und sind die dem Grunde nach okay oder hat man da wirklich WIREG-mäßig einfach Meldungen übersehen, falsche Meldungen abgegeben. Mhm. Das Zweite, ich glaube, das haben wir letztes Mal schon ganz kurz angesprochen, ist das Zwangsstrafenverfahren. Es ist ja so, wie du letztes Mal kurz erläutert hast, es gibt ein automatisches Zwangsstrafenverfahren, nämlich dergestalt, wenn jetzt eine Erstmeldung nicht erfolgt oder eine jährliche Überprüfungsmeldung in dieser entsprechenden Frist, in der 4-Wochen-Frist nicht erfolgt, dann gibt es erst einmal eine Androhung einer Zwangsstrafe, eine Verhängung einer Zwangsstrafe, Androhung einer weiteren Zwangsstrafe und wann das Ganze halt bis zum Ende geht, dann wird automatisch ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Und da sieht man natürlich auch, sind Meldungen rechtzeitig abgegeben worden oder nicht. Funktioniert ganz normal, computerunterstützt.
Also als Ende des Verfahrens heißt jetzt, die zweite Zwangsstrafe wird quasi verhängt.
Genau.
Ja, das ist spannend und ich glaube, die Fälle sind ja auch relativ weit, weil ich glaube, bei jeder Umgründung, bei jeder Umstrukturierung kann es ja letztlich zu einem Wechsel des wirtschaftlichen Eigentümers kommen. Wie ist da aus deiner Sicht diese Abgrenzung? Jetzt sind ja bei diesen Umgründungen ja oft viele Berater beauftragt, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare. Kann man sich das ausmachen, wer das WIREG dann letztlich verantworten muss? Bei wem hängt es aus deiner Sicht?
Also grundsätzlich hängt es bei dem jeweiligen Unternehmen selbst im ersten Schritt. Man kann es aber natürlich auch an Parteienvertreter auslagern. Das kann sowohl der Notar sein, das kann der Rechtsanwalt sein, das kann der Steuerberater sein. In der Praxis sehen wir, dass die Notare diese Meldungen eher untergeordnet machen. Also die haben ja meistens Klauseln in den Verträgen drinnen, wonach sie auf die entsprechenden WIREG-Pflichten hingewiesen haben, aber bitte diese entsprechend wahrzunehmen sind. Im Regelfall wird es der Anwalt oder der Steuerberater übernehmen. Aber da ist schon wichtig, dass sich der Mandant wirklich dazu äußert und sagt, bitte könnt ihr das für mich machen, weil sonst hat man keinen entsprechenden Auftrag und bleibt die Verpflichtung auch beim Unternehmen selbst.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir ja auch schon Fällen gesehen haben. Man muss es einfach ausmachen, wer zuständig ist, weil nichts ist schlimmer als eine kollektive Unzuständigkeit.
Das genau, ist, richtig. Das. Und da passiert eigentlich am schnellsten was.
Ja. Jetzt ist es mal ein guter Boden, das heißt, die Aufdeckungsrisiken sind einfach durch die Register im Hintergrund. Da kann einfach hinter dem Rücken ein Abgleich jederzeit passieren, weil das Firmenbuch selbstlernend ist. Das heißt, da kommen einfach Änderungen rein. Auch die Wechselwirkung zu Zwangsstrafen sind letztlich ja auch dokumentiert.
Genau, und wir haben nur zwei wesentliche andere Aufgriffsmöglichkeiten. Das ist einerseits das Vermerksystem. Das heißt, wir als Geldwäsche-Sorgfaltsverpflichtete, wir als Steuerberater, selbe gilt auch für Rechtsanwälte, gilt für Notare, gilt für Banken, müssen die wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden feststellen. Und wenn wir das machen, schauen wir natürlich im ersten Schritt einmal in das Register rein und schauen, was ist gemeldet. Und wenn wir da jetzt irgendwie das Gefühl haben, okay, das stimmt nicht, weil wir irgendwie mit anderen Unterlagen zu einem anderen Ergebnis kommen, dann ist es so, dass wir in einem ersten Schritt natürlich einmal beim Mandanten nachfragen und sagen, okay, wer hat das gemeldet, auf welcher Basis seid ihr zu dieser Einschätzung gekommen? Und wenn wir zu einer anderen Einschätzung kommen, dann müssten wir dem Mandanten die Möglichkeit geben, dass er es berichtigt. Wenn er das nicht macht, müssten wir streng genommen, außer wir fallen unter das Beraterprivileg, müssten wir einen Vermerk im Register setzen. Das bedeutet, dass wir sagen, okay, die bisherige Meldung ist aus diesen und jenen Gründen nicht zutreffend. Und dann ergeht eine entsprechende Information über das System System an das Unternehmen. Und zeitgleich ist es aber natürlich auch im Register ersichtlich. Das heißt, da sieht die Registerbehörde, okay, da ist ein Vermerk gesetzt, was hat es da? Und das kann auch zu weiteren Nachfragen führen.
Mhm. Jetzt kommt es ja wirklich häufig vor, dass wir auch dann, wenn wir ein Mandat übernehmen, dass wir sehen, da hat es in der Vergangenheit Meldeverstöße unter Umständen gegeben. Was ist das so deine Best Practice? Wie gehen wir um mit Meldeverstößen? Differenzieren wir da oder was wäre da so die Handlungsempfehlung, die du geben könntest?
Genau, wir differenzieren natürlich. Also wir schauen uns im ersten Schritt einmal an, welche Meldeverpflichtungen hat es gegeben. Und dann müssen wir in einem zweiten Schritt natürlich schon abklären, inwieweit ist das auch subjektiv vorwerfbar gewesen. Das heißt, liegt da wirklich ein Vorsatz bzw. eine grobe Fahrlässigkeit vor oder ist das einfach ein Fehler gewesen, der jedem passieren kann? Weil wenn das ein Fehler gewesen ist, der jedem passieren kann, wird man einfach schauen, dass man das Ganze im Register gerade zieht und die Sache ist erledigt. Mhm. Wenn man aber jetzt irgendwie das Gefühl hat, okay, da liegt schon eine gewisse subjektive Komponente auch zugrunde, das heißt, das ist könnte grob fahrlässig sein, muss man sich überlegen, ob man das Ganze nicht irgendwie im Wege einer Selbstanzeige saniert, dass da auch für die Zukunft nicht irgendwie immer, ein Risikogesichtspunkt schwelt und das Unternehmen da ständig, unter dem Damoklesschwert steht.
Mhm. Was hat man da für ein Zeitfenster? Bei der Selbstanzeige muss das ganz schnell gehen oder gibt es da auch im Prinzip einzelfallabhängig Erfahrungswerte?
Dem Grunde nach natürlich einzelfallabhängig. Ich würde aber schon im Regelfall empfehlen, einfach das Ganze schnell durchzuziehen, wenn man nie weiß, was im Hintergrund läuft. Und gerade die Unternehmen haben natürlich mit verschiedenen Banken sehr oft so Geschäftsbeziehungen. Die Banken schauen sich das VIREG immer wieder für eigene Zwecke natürlich an und wenn die irgendwas feststellen, kann da schnell einmal ein entsprechender Aufgriff auch durch die Registerbehörde, eben wie wir gesprochen haben, beispielsweise durch eine Vermerksetzung erfolgen. Hm. Also da würde ich eher schauen, dass ich schneller bin.
Wichtiger Punkt, ja. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben diesen Verstoß und der ist auch aus unserer Sicht subjektiv vorwerfbar, wir fürchten uns auf gut Deutsch vor einer groben Fahrlässigkeit. Wie mache ich jetzt so eine Selbstanzeige? Worauf muss man achten? Was sind so die aus deiner Sicht die Empfehlungen?
Dem Grunde nach ist es so, dass die Selbstanzeige im VIREG-Bereich nicht sehr viel anders ist wie im allgemeinen Abgabenbereich. Das heißt, ich schaue mir im ersten Schritt einmal an, ich muss der Behörde gegenüber kommunizieren, wo liegt der Fehler. Mhm. Das heißt, habe ich eine Meldung nicht gemacht, habe ich eine Jahresmeldung nicht gemacht, habe ich eine Änderungsmeldung nicht vorgenommen. Also da muss man einfach einmal differenzieren in einem ersten Schritt und das muss man der Behörde auch entsprechend mitgeben. Wichtig ist, dass man ihr alle Informationen liefert, die sie selbst braucht, um den wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen, einfach, dass das Ganze kontrollieren kann. Im Regelfall in der Praxis bietet sich da an, dass man ein Organigramm von der Unternehmensstruktur mitschickt mit dem entsprechenden Schreiben. Das heißt, dass man einfach sieht, okay, wie ist die Struktur aufgebaut, wie komme ich überhaupt zu welchen wirtschaftlichen Eigentümern und dass man in weiterer Folge nur alle Informationen bekannt gibt, die ich auch im Rahmen der Meldung bekannt geben würde. Also das, sage ich mal, sind die ersten zwei Punkte, die wesentlich sind. Und das Dritte, das ist vielleicht schon ein gewisser Sonderpunkt. Selbstanzeigen, damit sie strafbefreiende Wirkung entfalten, müssen immer entweder das Amt für Betrugsbekämpfung oder an ein Finanzamt gerichtet werden. Und da ist, sage ich mal, ein bisschen das Thema, wo viele in der Vergangenheit drüber gefallen sind, weil die haben dann diese Offenlegung, diese Selbstanzeige gegenüber der Registerbehörde, gegenüber dem BMF gemacht. Und es ist zwar die Meldung gegenüber dem BMF vorzunehmen, aber die Selbstanzeige erfolgt auf Basis der ganz normalen Regelungen und das ist zwingend an das ABB bzw. das Finanzamt zu richten. Also da ganz besonders aufpassen, weil das ist wirklich ein Stolperstein, der dazu führen kann, dass die Selbstanzeige gerade nicht strafbefreiend wirkt, sondern dann eigentlich nur ein Geständnis darstellt.
Das wäre natürlich wirklich ein Fall für einen Haftungsfall beim Berater. Vielleicht ja, hat es jetzt in letzter Zeit auch eine jüngste BFG-Rechtsprechung gegeben, nämlich zur Frage, wie schnell muss ich denn jetzt bei der Registerbehörde nachlegen und die richtige Meldung einbringen? Kann ich da warten oder habe ich da im Prinzip eine umgehende Schadensgutmachungsverpflichtung? Was sind da jetzt im Prinzip die Kriterien nach der Rechtsprechung, worauf es ankommt?
Genau, Johannes, du sprichst da eine weitere Voraussetzung der Selbstanzeige an, nämlich die Schadensgutmachung. Da muss man sagen, im allgemeinen Abgabenrecht ist es so, wenn ich jetzt irgendwo eine Abgabenverkürzung bewirkt habe, muss ich, damit ich eine strafbefreiende Wirkung durch Selbstanzeige erlange, auch die Steuern nachzahlen. Mhm. Und insofern auch Schadensgutmachung. Es war die Frage, inwieweit muss ich eine Nachmeldung an das Register machen im Zuge der Selbstanzeige? Und da war die Meinung des BMF und daran angeschlossen auch die Meinung des ABB, also des Amtes für Betrugsbekämpfung, dass die Meldung noch am selben Tag nämlich der Selbstanzeige, nachgeholt werden muss. Mhm. Das heißt, man hat es jetzt eigentlich immer so gemacht, dass man gesagt hat, man übermittelt im ersten Schritt das Schreiben an das Finanzamt bzw. an das Amt für Betrugsbekämpfung, indem man die Rahmenbedingungen festlegt und macht dann noch am selben Tag die entsprechende Meldung über das Unternehmensserviceportal. Das BFG hat jetzt festgestellt, okay, das ist nicht notwendig, eigentlich müsste man gar keine Nachmeldung machen, streng genommen, aber man hat jetzt eigentlich keinen Zeithorizont mehr, dass man die Nachmeldung durchführt. Ich würde aber trotzdem empfehlen, insbesondere mit Blick auf die Frist im 29 Finanzstrafgesetz beziehungsweise auch sonst auf die WIREG-Fristen, dass man jedenfalls nicht länger wie 4 Wochen zuwartet, dass man die Meldung über das Unternehmensserviceportal abgibt.
Mhm. Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, dass man die Monatsfrist da nicht verstreichen lässt, um richtig safe zu sein. Wie kommunizierst du jetzt letztlich, wenn man die Selbstanzeige einbringt? Was ist da Best Practice aus deiner Erfahrung?
Vielleicht für mich nur etwas altmodisch, aber meine bevorzugte Variante ist immer noch Fax.
Ja?
Warum ist es so? Ich habe dann gleich eine Durchgangsbestätigung und zwar nicht nur, dass die Selbstanzeige an sich durchgegangen ist, sondern nämlich auch genau, welche Seiten ich durchgefaxt habe. Und ja, da habe ich einfach eine entsprechende Sicherheit. Wenn auf Seiten der Behörde dann das Argument käme, es ist nie zu uns gelangt, dann habe ich da einen entsprechenden Nachweis. Sehr, sehr ähnlich ist es auch, wenn ich es über Finanz Online, über sonstiges Anbringen übermittle, weil auch da kann ich einen Screenshot machen mit der Durchgangsbestätigung. Da ist nur der Unterschied, dass ich nicht hundertprozentig sagen kann, welche Seiten der Selbstanzeige jetzt konkret durchgegangen sind. Und was sich natürlich immer anbietet, ist eine Übermittlung per Post, beispielsweise mit Einschreiben. Was man auf keinen Fall machen darf, so wie auch bei einer normalen Selbstanzeige, bitte auf keinen Fall per E-Mail übermitteln, weil das ist leider ein rechtliches Nullum und das würde auch wieder nur dazu führen, dass man die Tat entdeckt hat und dass gerade keine strafbefreiende Wirkung erzielt wird, sondern dass eigentlich leider nur ein Geständnis wäre.
Ja, und ich glaube, beim Postschicken würde ich sogar Spur weitergehen mit Übernahmeschein machen. Warum? Weil natürlich dieses Einschreiben ja nur sagt, dass es diesen Container beim Finanzamt eingeworfen wurde. Aber ob das Finanzamt das Schreiben auch rausgenommen hat aus dem Container, wird damit nicht bestätigt. Beim Übernahmeschein wäre es so, dass im Wort dann auch der Erhalt schriftlich bestätigt wird. Und das kostet, glaube ich, nur ein paar Euro mehr, bringt aber wesentlich mehr Rechtssicherheit, glaube ich. Also das wird es vielleicht nur, wenn wir das bei den normalen Selbstanzeigen auch haben. Aber super, das ist schon sehr spannend, die Geschichte. Ich meine, jetzt bei der Selbstanzeige ist immer die Frage, wen nehme ich rein? Wer sitzt im Rettungsboot, wer nicht? Und vor allem auch die Frage, wann sollten wir uns als Berater reinschreiben? Sollten wir nur den Geschäftsführer reinschreiben? Wen schreiben wir rein? Was würdest du da empfehlen? Ist da Best Practice?
Also hinsichtlich dem Berater gehen wir davon aus, dass er nichts vorsätzlich macht. Das heißt, das können wir, glaube ich, insoweit im Regelfall ausschließen. Es wird so sein, wie wir zuerst gesprochen haben, die Verpflichtung trifft das Unternehmen im ersten Schritt einmal selbst. Und nur wenn jetzt das Unternehmen den Berater beauftragt hat, generell WIREG-Angelegenheiten zu erfüllen für das Unternehmen und wann der Berater auch rechtzeitig über sämtliche relevanten Informationen, beispielsweise, weil du zuerst angesprochen hast, irgendwelche Umgründungsaspekte, das heißt, wann er da rechtzeitig Kenntnis erlangt hat und mit diesen Themen beauftragt war und dann eine zu späte Meldung erfolgt ist, dann wird sie sich im Regelfall wahrscheinlich schon anbieten, dass man auch den Berater mitnimmt, wenn man da ein Risiko des sicher verbleiben würde, einfach hinterhalten halten kann.
Mhm. Super. Ja, aber ich glaube, dann haben wir da wieder einen bunten Kreis an Themenstellungen gehabt. Alex, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Vielen Dank. Ja.
Und wir werden schauen, dass wir noch eine Folge zum WIREG machen. Wenn Sie Anregungen haben für künftige Folgen, Themen, die Sie gerne hören wollen, bitte jederzeit mit uns in Kontakt treten. Auch wenn Sie Kritik haben, was wir besser machen sollten, bitte nicht damit sparen. Ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Herzlichen Dank, auf Wiederhören.